Wenn wir von Anerkennung abhängig sind, dann machen wir das, was jemand anders schon kennt. Also meine Studenten zum Beispiel wollen unbedingt wertgeschätzt werden und das gibt aber keine Wertschätzung für Neues. Das heißt, wenn ich sage, lasst euch mal etwas einfallen, was Cradle to Cradle ist, dann kommen sie mit Menstruationstasten, mit Coffee-to-go-Bechern, mit Zahnbürsten, weil das haben sie irgendwo schon mal gesehen oder gehört. Aber ich brauche Neues und für Neues gibt es eben diese Wertschätzung nicht.
Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruijn mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business.
Was heißt es, mit einer eigenen Haltung im Business unterwegs zu sein und auch Haltung im Business zu hinterlassen, auch wenn sie andere vielleicht noch gar nicht verstehen? Mit dieser Frage starten wir direkt in eine neue Folge von Mut zur Persönlichkeit und schön, dass du zuhörst. Und ich sag mal direkt vorweg, heute kann es auch mal unbequem werden, aber auf jeden Fall klug und ziemlich sicher polarisierend, also genau richtig für ein Gespräch, das nicht nur bestätigen, sondern vor allem wachrütteln soll. Und mein Gast ist Professor Dr. Michael Braungart. Er ist Chemiker, Verfahrenstechniker, Gründer von der Environmental Protection Encouragement Agency, also sinngemäß eine Agentur für Umweltermutigung. Und er ist einer der prägenden Köpfe hinter Cradle to Cradle. Sein Ansatz hat das Denken über Kreislaufwirtschaft entscheidend mitgeprägt. Produkte und Materialien sollen nicht einfach weniger schädlich sein, sondern gesund, kreislauffähig und nützlich. Und nur weniger falsch reicht ihm da nicht. Es geht wirklich darum, neu zu denken. Und genau deshalb ist dieses Gespräch so spannend für alle, die ihren Mut zur Persönlichkeit ins Business tragen und dort auch positive Wirkung hinterlassen wollen. Denn wer was bewegen will, der braucht natürlich mehr als einfach nur eine gute Idee. Es braucht Haltung, es braucht Klarheit, es braucht auch die Bereitschaft, ja auch dann weiterzugehen, wenn andere vielleicht noch nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Wir beide sprechen über Innovation, über Wertschätzung, über Nachhaltigkeit, auch jenseits von Verzicht und über Michaels eigene Geschichte, die meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung findet, denn sie ist mindestens genauso interessant wie seine Forschung selbst und vor allem macht sie Mut, unbequem zu bleiben. Und im Vorgespräch hat Michael über sich gesagt, er sei einmalig, aber eigentlich unvorstellbar. Und ich glaube, genau deshalb wird dieses Gespräch besonders spannend. Und herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Ja, grüß Gott.
Super, hör mal. Also, wir beide haben uns ja kennengelernt auf der Circular Valley Convention. Und da hast du eine Keynote gehalten. Und ich fand das so stark, dass ich gesagt habe, ich muss dich auf jeden Fall mal im Podcast begrüßen und wie schön, dass du der Einladung gefolgt bist.
Ja, auf jeden Fall gerne. Wobei das ja ein bisschen traurig ist, weil diese Circular Valley Convention ist eher so lineares Denken im Kreis. Also ich meine, so wie Kreislaufwirtschaft, wie Riesenradfahren. Und ich komme da immer wieder an der gleichen Stelle an und diese Kreislaufwirtschaft hat einen fatalen Effekt. Sie stabilisiert das, was jetzt schon da ist. Und wenn das Falsche perfekt gemacht wird, dann ist es perfekt falsch. Und da muss man zuerst mal fragen, nicht circular, sondern zuerst mal zu fragen, was ist das Richtige? Denn sonst mache ich das Falsche eben richtig falsch. Ja.
Ja, absolut. Ja, und das hast du nämlich auch gesagt, ne? Dass es nicht hilft, linear die Kreislaufwirtschaft weiterzudenken. Und das war total einleuchtend. Aber bevor wir fachlich einsteigen, Michael, habe ich noch mal eine Frage, die ich gerne all meinen Podcast-GästInnen stelle, um einfach dich ein bisschen von deiner persönlichen Seite kennenzulernen. Ich fange mal direkt damit an. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn und warum?
Naja, das erste ist Verlässlichkeit, Beständigkeit. Und das dritte ist dann, nicht von Anerkennung abhängig zu sein.
Mhm, ja. Und Verlässlichkeit, kannst du das mal ein bisschen erklären? Warum hast du den für dich gewählt?
Ja, ich habe in den USA lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Fair Play eigentlich nur ein schmutziger Trick ist. Das nur dafür da, dich davon abzuhalten, die gleichen Schweinereien zu begehen, die ich selber machen will. Für Innovation brauche ich aber Vertrauen, Verlässlichkeit. Und das, sonst kann ich nichts Neues machen. Die Leute kommen dann nachher an, klopfen mir auf die Schulter und sagen, don't take it personal, just business. Ja, aber damit kann ich nichts Neues machen. Ich kann das Bestehende optimieren mit jedem Schurken, sage ich 10% leichter, 10% billiger. Aber letztlich gesehen, wenn wir in Europa nichts Neues machen, dann können das, was wir jetzt machen, die anderen viel billiger.
Mhm. Ja, ja, absolut. Und Beständigkeit, das ist ja Innovation, Beständigkeit. Steht das im Konflikt?
Naja, ich bin ein absolutes One-Trick-Pony. Also ich habe nie was anderes gemacht, als ich heute mache. Davon. Ich habe als Teenager einen Fernseher auseinandergebaut und ganz unschuldig gefragt, wollen die Leute 4360 Chemikalien haben oder möchten sie nur Fernseher gucken? Und dann wurde ich vom Wettbewerb ausgeschlossen als Ökokommunist. War mir aber egal. Also denn heute sind diese Produkte, die Dienstleistungen sind alle in Mode. Man kauft eigentlich kein modernes Produkt mehr, man kauft die Verwendung davon. Und aber das war mir damals egal und ist mir heute auch egal.
Ja, ja. Und nicht von Anerkennung abhängig sein. Das ist natürlich so ein Ding, das trifft mich auch ins Mark, weil ich glaube, dass jeder schon mal irgendwo Anerkennung sich gewünscht hat für ein Thema, was ihm vielleicht auch wichtig ist, auch die Anerkennung zu bekommen. Warum hast du den Hashtag nicht von Anerkennung abhängig gewählt?
Ja, weil wenn wir von Anerkennung abhängig sind, dann machen wir das, was jemand anders schon kennt. Also meine Studenten zum Beispiel wollen unbedingt wertgeschätzt werden und das gibt aber keine Wertschätzung für Neues. Das heißt, wenn ich sage, lasst euch mal etwas einfallen, was Cradle to Cradle ist, dann kommen sie mit Menstruationstassen, mit Coffee-to-go-Bechern, mit Zahnbürsten, weil das haben sie irgendwo schon mal gesehen oder gehört. Aber ich brauche ja Neues und für Neues gibt es eben diese Wertschätzung nicht. Mein Schwiegervater war Viehhändler am Essener Schlachthof gewesen und er hat den Kühen immer in den Po gezwickt, um ihren Wert zu schätzen. Soll ich jetzt meine Studenten und Studentinnen in den Po zwicken, damit sie wertgeschätzt sind? Das würde nicht an gut kommen. Also ich sage Ihnen deshalb, zwickt euch bitte gegenseitig den Po, wenn ihr unbedingt auf Wertschätzung angewiesen seid. Wir sind was wert, ohne dass uns jemand dafür schätzt. Ja? Denn dann bin ich gleich beim Humankapital oder bei der Human Resource davon, nein, wir sind Menschen und dadurch, wir haben eine Würde und als dadurch sind wir was wert. Dafür muss uns niemand schätzen.
Ja, ja. Warum ist denn Wertschätzung für echte Innovation denn manchmal so gefährlich? Du sagst ja schon, ne, sonst entsteht nichts Neues, aber gibt es da noch andere Gründe für?
Naja, das Eigentliche ist halt, dass man dann etwas macht, was die Leute erwarten und dann kommt man nicht auf neue Dinge, also so wie Henry Ford gesagt hat, wenn ich meine Kunden fragen würde, was sie haben wollten, dann würden sie sagen, schnellere Pferde. Ja,
ja, ja. Ja.
Und die Innovation setzt voraus, nochmal völlig frei nachzudenken, zu sagen, was wollen die Leute wirklich haben, wenn sie was kaufen und nicht ihnen etwas in einer anderen Farbe oder sonst was zu liefern und das als Innovation auszugeben. Das Leichte, das Schöne ist, dass die bestehenden Produkte oder das Traurige, dass die bestehenden Produkte so primitiv sind, dass ich alles, was mich umgibt, nochmal völlig neu denken kann. Man sich würde vorstellen, jeden Morgen wache ich auf und ärgere mich, dass Leute Schuhe herstellen und nicht fragen, was mit dem Abrieb passiert. 110 Gramm Mikroplastik oder Fahrbahnmarkierung, Zebrastreifen oder Straßenreinigungskehrmaschinen. Ja, an Platz 13 des Mikroplastiks im Meer ist der Abrieb von Straßenkehrmaschinen. Oder dass die Leute auf der europäischen Ebene jetzt gerade das Bestehende noch weiter optimieren. Also wir haben pro Kopf rechnungsmäßig alte Menschen in Europa 900 Gramm Abrieb von Autoreifen. Und das Verrückte ist, jetzt will die EU das senken auf 600 Gramm oder 500 Gramm. Ja? Aber damit macht man das Falsche nur perfekt. Vorher bleibt der Abrieb auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Ich habe mir gerade die Lunge von jemand angeschaut, der mit 70 Jahren in Hannover gestorben ist, davon und an einer belebten Straße lebte. Und ich sagte, wenn du gestorben bist, er starb an Darmkrebs, davon, dann möchte ich mir deine Lunge anschauen und die sieht aus, wie wenn er sein Leben lang schwer geraucht hat. Das heißt, dieses Mikroplastikzeug wird dadurch umso leichter eingeatmet und damit muss ich erstmal fragen, was ist denn das Richtige und nicht, wie mache ich das Falsche richtig?
Ja, genau. Das heißt, eine komplett neue Sicht auf Dinge. Meinst du denn, dass wirklich jeder, der was Neues erschafft, erstmal aushalten muss, nicht verstanden zu werden?
Naja, es gibt noch was anderes, was die Europäische Union ja fordert, das ist die Langlebigkeit. Ja? Und, und dann denken die Leute, ja, weil ich halt lange leben will, soll meine Waschmaschine auch lange leben. Aber die lebt doch gar nicht. Ja? Meine Studenten machen Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Hast du schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen?
Das heißt, hat noch nicht mit mir gesprochen, aber es gab mal sprechende Cola-Dosen. Die waren allerdings batteriebetrieben.
Ja, ja, klar, aber das Zeug lebt doch nicht. Das ist so eine Respektlosigkeit vor tatsächlichem Leben. Und ich möchte doch, ich brauche in der digitalen Welt definierte Nutzungszeit, nicht Langlebigkeit. Ja, und ich brauche auch nicht ein Recht auf Reparatur, was jetzt die EU macht, denn dann zahle ich für chinesischen Sondermüll die Reparatur. Ja, ich brauche ein Recht auf Intaktheit. Warum soll ich noch die Reparatur bezahlen? Also das, was ich mache, ist diametral dem entgegen, was die traditionelle Kreislaufwirtschaft jetzt fordert. Und einer der Gründe der Stagnation, die wir in Europa haben, ist die Kreislaufwirtschaft, weil sie das Bestehende optimiert hat. Die Leute machen zum Beispiel PVC-Bodenbeläge und jetzt gewinnen sie die Wärme zurück und sagen, das ist ja Kreislaufwirtschaft, sie gewinnen die Abfälle zurück. Ja, aber die Natur kennt doch gar keinen Abfall. Also wenn ich jetzt den Abfall perfektioniere, dann mache ich das nur gründlicher falsch. Das heißt, das, was ich mache, ist nach wie vor so, dass ich denke, ich bin irgendwie so ein Geisterfahrer, weil es kommen mir sozusagen hunderte Fahrzeuge entgegen, dabei nicht eines nur. So ganz einfache Dinge, die doch völlig überraschend sind, so eine Stadt wie Hamburg oder München, Berlin, die wollen alle klimaneutral sein. Aber ich komme doch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Ja, oder ich bin vielleicht ehefrauneutral oder ich gehe auf die Straße und demonstriere, ich bin demokratieneutral. Ja, ich will doch gut fürs Klima sein und nicht neutral. Ein Baum ist auch nicht klimaneutral, aber die Leute in Berlin gehen auf die Straße und demonstrieren, dass Berlin schon 2040 klimaneutral sein soll. Das geht aber nur, wenn man nicht da ist. Denn ich atme ja schließlich, ich gebe CO2 ab, allein durch die Atmung, wenn ich schlafe. 168 Kilogramm. Und wenn dann gibt es Leute, die Sport machen, das ist noch viel schlimmer, weil die geben über eine Tonne CO2 ab. Und das eigentlich Schlimme ist, sie leben noch länger, diese Schweine. Ja, das heißt, dadurch sind sie noch länger nicht klimaneutral. Ja. Und
Also man weiß auf jeden Fall schon, warum du ein gern gesehener auch Talkgast bist und vor allem, du polarisierst ja auch sehr stark. Ne? Und ich finde aber auch wirklich, dass du das auf eine Art machst, die, finde ich, nicht angreifend wirkt, sondern auch ich zum Beispiel habe noch gar nicht darüber nachgedacht, wie viel Abrieb ich mikroplastisch hinterlasse mit meinen Sneakern auf der Straße. Das hattest du im Vorgespräch nämlich auch mal kurz erzählt. Und ich finde das Signal, ich finde es halt so spannend, jetzt mal reinzuschauen in deinen Mut zur Persönlichkeit. Nochmal ganz kurz weg von der Kreislaufwirtschaft als solche. Du bist ja auch eine Kreislaufwirtschaft. Aber dass man nochmal auf dein Leben schaut so ein bisschen. Welche Stationen haben dich denn mutiger gemacht? Weil du erhältst ja wirklich viel Gegenwind aus. Ich meine, du bist natürlich höchstgradig anerkannt, aber bis dahin war es ja auch ein Weg. Welche Stationen haben dich da mutig gemacht?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es mutig ist. Das ist mehr der Ärger darum, dass die Dinge so primitiv sind. Ich habe schon als Schüler Muttermilch untersucht, ja, und weil ich wissen wollte, wo diese Schadstoffe alle hinkommen. Und seit vielen, vielen Jahren untersuche ich jetzt Muttermilch und da sind 2800 Chemikalien drin. Es gibt keine Probe, die man als Trinkmilch verkaufen könnte. Also es ist einfach die Trauer und die Wut darüber, dass Leute Chemikalien herstellen, die sich nachher in Lebewesen anreichern. Und wir wehren uns ja zu Recht gegen sexuelle Belästigung. Und dann sagen die Leute bei mir immer, jetzt bitte zeige doch, dass du die Kinder krank werden durch die 2800 Chemikalien. Also keine einzige Probe, die ich jemals untersucht habe, und das gilt für alle Kolleginnen und Kollegen auf der Welt, könnte als Trinkmilch verkauft werden. Keine einzige. Und dann sage ich, warum soll ich nachweisen, dass jemand davon krank wird? Es gibt viele Hinweise darauf, dass zum Beispiel so Kreidezähne von Babys davon, die sich ausbilden, nicht mehr richtig stabil werden, sondern sich zersetzen wie Kreide praktisch. Es gibt vor allem klare Hinweise, dass solche hormonell wirksamen Substanzen wie PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Davon, das ist schon seit Mitte der 80er Jahre eigentlich bekannt. Aber warum soll ich das? Ich muss bei sexueller Belästigung auch nicht nachweisen, dass ich davon krank werde. Das ist chemische Belästigung für das Baby. Das Baby hat nie danach gefragt. Und ich habe bei meinen eigenen Kindern untersucht, immerhin, also es ist trotzdem gut, ein Baby zu stillen. Also ich kann auch nur wirklich dazu raten, statt sich Haustiere anzuschaffen, doch Kinder zu haben. Die Zahl der Hunde hat sich in Deutschland in 20 Jahren verdoppelt, muss man sich sehen. Ja, und aber nicht, natürlich ist ein Hund dankbarer als ein Baby, das ist klar, ein Kind.
Bist du denn eher der Hundetyp oder der Katzentyp?
Naja, ein Viertel der Haushalte haben inzwischen Katzen dazu. Nein, ich bin weder Hunde noch Katzentyp. Ich bin der Kindertyp. Ich liebe Kinder über alles sozusagen. Die schauen die Welt immer ganz frisch und neu an. Nur trotzdem ist es gut, ein Baby zu stillen. Also für alle, die dazuhören, und wirklich, ich kann nur sagen, viele warten deshalb, weil sie sich so viel selbst optimieren, immer auf Mr. Perfect oder Mrs. Perfect. Aber so toll seid ihr alle nicht dazu, ja? Also macht euch nichts vor. Eure Eltern haben euch nur gesagt, ihr seid die Tollsten, die Besten, die Schönsten. Und leider glaubt ihr das jetzt. Und obwohl es gar nicht stimmt. Und wenn ihr aber euch, also Mr. und Mrs. Perfect findet ihr deshalb nicht, weil ihr selber auch nicht seid. Also lasst euch nicht Zeit. In meiner Generation gibt es jetzt viele, viele traurige Leute, die sich so lange Zeit gelassen haben, bis es einfach zu spät war. Und trotzdem, als ein Baby ist gut zu stillen, weil es gibt nichts Besseres als Detox für eine Frau. Ja, ein Drittel aller Schadstoffe werde ich an das Baby los. Das ist wirklich toll.
Oh. Ja. Damals, jetzt kommt der Moment. Ich habe schon gedacht, wann kommt er? Jetzt kommt der Moment. Okay, Polarisierung 1.
Gar nicht. Ich kann das ja messen.
Du bekommst direkt jetzt ein P für Polarisierung.
Nein, überhaupt nichts. Nichts dergleichen. Das ist doch nur, darum ist es immer gut, auch drei Kinder zu haben dabei.
Ja, und dann kann man es besser verteilen. Genau.
Dann ist man praktisch schadstofffrei nach dem dritten Kind. Aber, aber jetzt mal korrekt daraus, man soll dem Baby nicht länger als ein Jahr stillen dazu, weil so lange rauscht der Dreck eigentlich durch. Ja, erstaunlicherweise, die Natur hat einen erstaunlichen Schutzmechanismus, dass die Leber und die Nieren sich in ihrer Funktion über ein Jahr erst aufbauen. Ja, und das heißt, dann wird das Zeug verstoffwechselt. Aber vorher rauscht das einfach durch. Also bis zu einem Jahr ist Stillen immer noch besser als jedes Nestle Milchpulver.
So, jetzt mal einmal zurück in deine Jugend zurückgebeamt. Ja. Sag mal, gab es denn für dich so einen Game-Changer-Moment, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt das, was ich mache. Ich muss jetzt die Welt weniger schädlich machen oder freundlicher gestalten. Gab es für dich da so einen Moment, der dir in Erinnerung
ist? Das ist ja einer dieser Irrtümer, dass die Leute sagen, schützt die Umwelt, nutzt dein Handtuch nochmal. Aber ich schütze ja nicht, wenn ich ein bisschen weniger zerstöre. Also, ich schütze mein Kind nicht, wenn ich es nur 5-mal schlage anstatt 10-mal. Ich habe schon ausprobiert, das hilft nicht dabei, ja. Also, wir brauchen ein anderes Denken, was sagt, ich will für diesen Planeten nützlich sein und nicht weniger schädlich. Wir denken traditionell, wir sind Schädlinge und wir müssen möglichst wenig schädlich sein. Dafür sind wir aber zu viele. Und das Höchste eben ist, klimaneutral zu sein, das Höchste, nicht schädlich zu sein. Ja, so ein Moment war sicherlich die Begegnung mit meiner Chemielehrerin. Also, mein Gott, die war einfach sowas von schön. Und ich war Klassensprecher und ich habe meinen Mitschülern dann Chemie beigebracht, weil sie musste noch ihre Abschlussprüfung schaffen und wir konnten die Antworten alle auswendig natürlich.
Wart ihr sehr engagiert, das zu lernen?
Ja, und sie hat mich geliebt, ich habe sie geliebt und da war ich so 16 dazu, ja. Und dann war ich natürlich dankbar für diese ganzen Umweltkatastrophenleute, der Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Und dann konnte ich meine Familie ist bildungsbürgerlich, Deutsch, Geschichte, Philosophie, Kunst, das zählt dabei. Aber nicht gerade Chemie. Konnte ich erzählen, warum die Chemie so wichtig ist dazu. Gab es noch Herbert Kohl, hat ein Buch geschrieben 1974, Ein Planet wird geplündert. Und das ist wirklich die eindrücklichste Darstellung, wie wir wirklich Schädlinge für diesen Planeten sind mit dem jetzigen Wirtschaften. Und dann habe ich Chemie abgewählt, weil ich dachte, das studiere ich dann nachher. Und dann bin ich zu Universitäten gegangen, überall, wo ich irgendwas lernen konnte. Aber das Auslösende, wie gesagt, war einfach die Liebe zu meiner Chemielehrerin. Sonst hätte mich Chemie nicht interessiert. Und das ist auch das Dumme, dass die Chemielehrer im Allgemeinen noch schlechter sind als die Chemiker selber, weil sie verstehen eben nur die Chemie. Also wie kann jemand Zebrastreifen herstellen, ohne zu fragen, was mit dem Abrieb passiert? Ist mir jeden Morgen ein Rätsel, wenn ich über die Straße gehe. Mein großes Vorbild ist der Georg Christoph Lichtenberg. Der hat 1750 mal so die Alchemie zur Chemie überführt. Und da sagt er, aber wer nur die Chemie kann, der versteht auch sonst nichts. Ja? Mhm. Also wir müssen immer die Chemie im Kontext sehen. Ja, ich bin tatsächlich ziemlich gut dran, weil ich von allem, was mich umgibt, eigentlich weiß, wie es hergestellt wird, woher es kommt, welche Rohstoffe sind und wie es dann wieder eingesetzt werden kann und wie es in Kreisläufe gehen könnte.
Ja.
Das macht einen sehr, sehr stark. Also mein Freund Bill McDonough, den ich in den USA getroffen habe, der hat immer meine Arbeit übernommen und gesagt, Bill, du hast keinen Fernseher auseinandergebaut und 4300 Chemikalien gefunden. Das war ich. Ja. Dann sagt er, mein Analyst hat mir gesagt, dass ich das zweite Kind war und nie die Anerkennung bekommen habe, die ich eigentlich verdient habe. Und dann sage ich, okay, dann hast du halt einen Fernseher auseinandergebaut und du hast Muttermilch untersucht und alles solches Zeug ist ja gut. Davon, weil die Architektur lebt immer davon, leider, dass sie sich in Wettbewerben stellen muss gegenüber Leuten, die keine Ahnung haben wirklich. Da kommt irgendein Landrat an und sagt, ich möchte eine neue Kreissparkasse haben. Und er hat aber keine Ahnung von dem, was ist. Und dann machen sich die Architekten immer so praktisch zu Prostituierten praktisch. Also ich kann sagen, das finde ich in Muttermilch, also ist es schlecht, ja. Jemand kommt aus dem Urlaub und sagt, ja, ich möchte gerne auch das Haus mit haben, mit dieser Loggia, die ich gerade in Spanien gesehen habe oder in Italien oder sonst etwas dabei. Und dann sagen die, ja, das mag ja durchaus nachhaltig sein, aber es gefällt mir nicht. Ja? Und ich sage, ist mir nicht egal, ob dir das gefällt. Es ist einfach so. Ja?
Jetzt muss man ja auch dazu sagen, du hast natürlich auch viele, viele Themen erforscht. Ne? Du weißt einfach, wovon du redest. Du kennst die komplexeren Zusammenhänge. Das ist ja ein Wissen, das haben nicht alle so. Ne? Und das haben natürlich auch dann nicht die Landräte oder auch nicht ich oder auch andere, die dir zum Beispiel auf der Bühne mit offenem Mund zuhören. Ne? Das ist natürlich so. Wie schaffen wir es denn als Normalmensch, sag ich mal, der jetzt nicht in dem Bereich forscht, überhaupt eine sag mal, positive, gesunde Einstellung zu kriegen zu den Themen, die unseren Planeten überlebensfähig machen. Also es ist wirklich schwer, ne? Also weil es ist so komplex und auch die Nachrichten sind voller Horror-Stories, dass man wirklich auch zusätzlich zu geopolitischen und so weiter Kriegen und Lockdown, wie es war und so weiter. Wie schaffen wir es, eine solide Grundlage zu schaffen für uns, in dieser Welt auch was Gutes zu hinterlassen?
Naja, eigentlich ist es ganz leicht, weil ich muss nur fragen, wenn ich etwas bekomme dazu, kann ich es in meinen Ofen packen und verbrennen, ohne dass ich einen Filter brauche, oder kann ich es in meinen Kompost tun? Wenn das nicht so ist, dann gebe ich es wieder an den zurück, der das Problem verursacht hat. Also ich kaufe deshalb keine Waschmaschine, sondern ich kaufe nur 3000 Mal Waschen davon. Also das ist eigentlich relativ einfach. Darum geht es wie ein Computer mit einer 0-1-Entscheidung sozusagen. Mhm. Also ist es biologisch nützlich oder ist es technisch nützlich? Ist es biologischer Nährstoff oder technischer Nährstoff? Und dann komme ich zu völlig neuen und anderen Dingen davon, weil ich verstehe, dass niemand einen Teppichboden braucht. Ich brauche nur eine Fußbodenverpackungsversicherung und dann gebe ich die für 10 Jahre ab, dann hat der Hersteller das beste Material. Denn sonst, wenn er es verkauft für Langlebigkeit, dann weiß ja nie, wann das Zeug wieder irgendwo auftaucht. Ich kaufe also nur 10 Jahre Fußbodennutzung und dann kann der Hersteller das beste Material nehmen und der Kunde weiß, es bleibt 10 Jahre schön und der Hersteller hat seine Rohmaterialbank. Also eigentlich ist das, was ich mache, ziemlich einfach. Wenn man erstmal die Kompliziertheit zulässt, dann kann man es nachher ganz leicht vereinfachen, indem man fragt, was wollen die Leute wirklich haben.
Ja. Und Cradle to Cradle, das ist für alle nicht ein Begriff, den man vielleicht kennt, wenn man nicht gerade aus der Wirtschaft dich auch schon mal gesehen hat oder auch gehört hat. Das ist natürlich, sag ich mal, der Begriff, der fällt, wenn man über Kreislaufwirtschaft spricht. Kannst du ihn kurz und bündig erklären? Also so, dass es wirklich jeder verstehen kann.
Ja, das muss gar nicht so sein. Das kann auch gnödelt und gnödelt sein oder sowas. Das ist egal. Also die Grundidee ist eine ganz einfache. Ich möchte nützlich sein für diesen Planeten, nicht ein bisschen weniger schädlich. Für weniger schädlich sind wir zu viele. Und wenn ich verstehe, dass die Biomasse der Ameisen einem Kalorienverbrauch von 30 Milliarden Menschen entspricht, dann sind wir nicht zu viele. Wir sind nur zu blöde. Und das heißt, wir können alle Dinge nochmal neu erfinden, so, dass sie eben entweder biologisch nützlich sind. Also mein Schuhabrieb ist so, dass die kleinen Lebewesen im Fluss was zu beißen haben davon. Mein Textilabrieb, ein Drittel von Mikroplastik im Meer ist Textilabrieb. Und der entsteht vor allem deshalb, weil diese Nachhaltigkeitstrottel dazu hingehen und das Bestehende optimieren. Dann kommen sie hin in einer großen Hotelkette davon und wollen dann noch Energie sparen und Wasser sparen. Und dann heißt, sie mischen zu der schönen Baumwolle noch 30% Polyester dazu. Und dann sagen sie, oh ja, das ist toll, jetzt kann ich die Bettwäsche 200 Mal waschen anstatt 140 Mal. Mhm. Damit spare ich ganz viel Wasser ein und Energie und sonst wie. Und ich muss sie nicht bügeln davon. Aber wenn ich in diesem Hotel wilden Sex habe, dann ist am nächsten Tag, sind meine Knie und mein Rücken, je nachdem, welche Lage ich natürlich einnehme, davon so weit zerkratzt und aufgescheuert, dass ich in keine Jeans mehr reinpasse. Davon, weil dieses Polyester reibt sich natürlich ab. Und
Qualität zahlt sich aus, Michael.
Ja, doch, nee, eben nicht. Die Leute sagen dann, das ist die Qualität. Dadurch hält ja die Bettwäsche länger.
Ah ja, okay. Ja. Aber Polyester ist ja eine Kunstfarbe.
Ja, natürlich, aber darum hält es ja länger, weil die sozusagen robuster ist, sozusagen. Das ist ja genau der Punkt, dass die Leute kommen und sagen, ja, für die Umwelt muss ich jetzt Polyester verwenden, nur dass ich schlafe. Die ganze Nacht schlafe ich dann in Mikroplastik. Und dieses Mikroplastik ist tückisch. Wenn ich das einatme, wandert es durch meinen Körper. So lange, bis es irgendwo auf ein Blutgefäß kommt, wo es nicht mehr durchpasst. Und dann entzündet sich die Zelle dort und sie verkalkt und dann wandert das Plastikzeug einfach weiter. Wir haben jetzt bereits Gehalte in unserem Körper, die bei einer ganzen Reihe von Tierarten zu Verhaltensänderungen führen. Und schützt im Moment die Gehirnmasse noch. Aber ich weiß nicht, wie lange. Wir werden wahrscheinlich in relativ baldiger Zeit künstliche Intelligenz brauchen, weil wir keine natürliche mehr haben werden, ja.
Und oh Gott, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt.
Ja, wenn wir alle kollektiv verblöden, ist es ja auch nicht so schlimm.
Ja. Wenn wir kollektiv verblöden, dann merken wir es ja.
Und es gibt ja heute schon sowas, nicht nur eine Schwarmintelligenz, sondern wenn man sieht, wie die Leute den Nazis hinterherlaufen, auch so eine Schwarmblödheit natürlich dazu. Und,
korrekt.
Und insoweit gesehen ist es jetzt wirklich Zeit zu handeln. Und das, die erste Sache ist, also was man begreifen muss, dass man das Mikroplastik nützlich sein muss, dass der Abrieb von Kunststoffen, Schuhsohlen, Bremsbelägen, Autoreifen muss den anderen Lebewesen dienen. Ja? Mhm. Also was es verschleißt, muss biologisch nützlich sein. Aber ja. ich verbrauche ja keine Waschmaschine, ich verbrauche keinen Fernseher. Ich nutze die Gegenstände ja nur. Also das gibt also biologische Nährstoffe für die Dinge, die verschleißen und technische Nährstoffe für die Dinge, die nur genutzt werden. Ja?
Ja.
Also in ein Windrad brauche ich doch kein Kupfer, ich brauche nur die Kupferverwendung. Und das heißt, das Land Kolumbien verkauft dann kein Kupfer mehr, sondern lediglich die Kupferverwendung davon. Also das heißt, nach 20 Jahren geht das an Kolumbien wieder zurück, aber nicht, dass das wieder natürlich nach Kolumbien geht, sondern dass es tatsächlich dem Land weiter gehört und es dann von jemand anderem wiederverwendet werden kann. Denn sonst gibt es nur 10 zusätzliche Oligarchen, die müssen die Regierung bestechen, damit sie ihr Geld behalten, die brauchen ein Penthouse in New York, das verstehe ich noch, und eine Yacht im Mittelmeer. Und die sind eigentlich arm, weil sie gar nicht wissen, dass sie wirklich Freunde haben dabei. Und ob sie Freunde haben, müssen ständig Sicherheitsleute dabei haben, müssen Angst haben, dass ihre Kinder entführt werden. Eigentlich müsste man einen Oligarchenbemitleidungsverein mal machen dazu, weil die sind eigentlich wirklich arme Schweine, muss man sagen.
Ja, so weit gehen wir jetzt
nicht. Doch, also wenn man sich das wirklich vorstellt, die müssen jetzt diesem Donald Trump den Hintern lecken, nur damit sie keine Steuern in Europa bezahlen, diese Googles und wie sie alle so heißen dabei. Das ist doch eine jämmerliche Existenz. Also wie wollen die sich hier abends noch irgendwie im Spiegel angucken dabei? Ja.
Wie behältst du deine Energie bei all dem? Also ich meine, ne, das ist ja schon auch, wie kaufst du überhaupt noch ein? Also wie wählst du da aus?
Naja,
was ist dein Tipp für uns?
Also es ist wichtig, entschieden, aber nicht konsequent zu sein. Und außerdem glaube ich, es ist gut, kein Selbstbewusstsein zu haben. Ja? Weil wenn man Selbstbewusstsein hat, könnte ja sein, dass da gar nichts da ist. Ja?
So, und damit kommen wir zu Mut zur Persönlichkeit. Du hast mir jetzt eine wunderbare Brücke gebaut und es wird Zeit, jetzt nach der Hälfte unseres Gespräches da jetzt nachzuhaken. Ja. Michael, wie definierst du denn Mut zur Persönlichkeit?
Naja, also am besten ist es, sich nicht so wichtig zu nehmen. Wenn man versteht, dass man mittelmäßig ist für 95% von dem, was man tut, dann ist man auch bindungsfähig. Weil sonst sage ich mir nach 2 Jahren, wenn die Wahrnehmungslähmung weg ist, so Anästhesia wears off, sage ich, wie kann ich mit jemandem zusammen sein, der so komisch die Zähne putzt? Ja? davon, wo ich doch so toll bin. Also es ist wichtig, sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich machen möchte, dafür man eine Leidenschaft dafür hat, dann ist man in diesem Bereich gut. Also ich bin in dem Bereich führend, aber das ist nur 5% von dem, was man wirklich wissen muss. Das heißt, ich bin direkt anschlussfähig mit anderen, weil ich nur 5% von dem weiß. Also ich muss mit den anderen zusammenarbeiten, sonst, wenn ich von denen nichts lerne dazu, dann ist das unsinnig, was ich tue. Also ja. Das Wichtigste ist zu sagen, sei nicht konsequent, sondern entschieden. Ja? Weil sonst bin ich ja ständig nur mit Selbstoptimierung beschäftigt. Das lohnt sich zum Beispiel bei der Ernährung unbedingt bei Eiern auf Bio zu achten. Egal, man sollte nie mehr im Leben ein Ei essen, wenn es kein Bio-Ei ist, weil da ist ja jeder Dreck der Welt in diesen Eiern drin. Es lohnt sich auch bei Milchprodukten auf Bio zu achten, ganz unbedingt. Denn wenn ich das mache, habe ich fast die Hälfte aller Chemikalienbelastung schon weg damit. Und da gilt auch Bio. Also Bio ist so wahnsinnig viel besser bei Milchprodukten, bei Eiern, als es bei irgendwas anderes ist. Es lohnt sich zum Beispiel bei Gurken oder Tomaten inzwischen nicht mehr. Die Leute haben gelernt, auch normal Tomaten und Gurken anzubauen, ohne dass da irgendwas Giftiges drin ist. Für Paprika gilt das schon nicht. Paprika ist praktisch immer belastet. Also wenn man das alles so weiß, kann man das vereinfachen und sagen, wenn ich die Hälfte meiner Belastung nicht haben will dazu, dann reicht es mir erstmal, weil sonst bin ich ja nur ständig mit Selbstoptimierung beschäftigt und dann tue ich nie was anderes.
Ja, und vor allem hat man auch das Gefühl, man muss auf sehr viel verzichten, weil es einfach noch nicht die Lösung gibt, die dann zufriedenstellen.
Ja, klar. Also darum ist mein Lebensmotto durchaus entschieden, aber nicht konsequent.
Ja. Das nehmen wir mit. Entschieden, aber nicht konsequent. Sehr gut.
Das wird sonst immer konsequent, wird immer totalitär am Schluss dazu und schreibt anderen immer vor, was sie zu tun haben.
Davon, ja, und das ist auch ein bisschen das Problem. Ne? Also auch wenn man dann natürlich die Klimakleber hat oder dann auch andere Menschen, die halt dogmatisch werden und andere belehren wollen, ne? wie es ist. Ich glaube, dann ist es auch sehr, sehr schwer, eine Veränderung herbeizuführen.
Was mich schwer geprägt hat, ist auch mein Tätigkeit bei Greenpeace. Also ich habe Greenpeace schon als Student unterstützt, habe gezeigt, wie man die Materialien zurück in Kreisläufe bekommen kann, wie man Zellstoff bleichen kann. Ich habe meine Chemie direkt eingesetzt und danach habe ich die Kampagnen von Greenpeace geleitet in den 80er Jahren davon. Und da war das noch nicht in Mode. Also da habe ich gesagt, hier, guck mal, das PVC macht das Recycling von allen Kunststoffen unmöglich. Ihr müsst das PVC aus den Verpackungen rauskriegen. Heute gibt es eine allgemeine Kampagne, vermeidet Plastik sozusagen. Ja, das macht nur die bestehenden Plastik noch ein bisschen leichter. Dann lohnt es sich erst recht nicht, in Ägypten das Zeug wieder einzusammeln.
Das PVC aber dann muss es auch global sein, oder Michael?
Nein. Nein, das sind so Allmachtsansprüche, die braucht man überhaupt nicht. Es ist viel wichtiger, Menschen zu inspirieren, als ihnen etwas vorzuschreiben. Also ich habe zum Beispiel in Rotterdam gezeigt, dass wenn die Leute keine LEDs kaufen, also die zur Beleuchtung, sondern nur die Lichtleistung, dann spart das ganz viel Geld ein, weil dann halten die LEDs viel länger. Und vor allem kann man die wieder zurückgewinnen. Das spart 40% Beleuchtungskosten an Flughafen Amsterdam. Und das reicht als Inspiration. Die Leute lernen das daraus und machen es dann auch. Und dann machen sie es natürlich global. In Holland ist es natürlich ein bisschen leichter. In Deutschland fragen die Leute immer, ist es moralisch geboten? Und dann vergessen sie leider die Moral, wenn es ihnen gerade schlecht geht. In Holland fragen die von vornherein, kann man damit Geld verdienen? Und das ist mir auf Dauer lieber. Also, denn wenn es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, dann sollte man es auch nicht machen. Dann ist es nur etwas für Schönwetterzeiten sozusagen.
Ja.
Also Elon Musk hat es einen Dreck interessiert, was Umwelt angeht. Ich habe den ein paar Mal ja getroffen. Davon, der hat sich über diese Umweltidioten immer lustig gemacht, die für seine Autos Werbung machen. Die Tesla-Werbung, ja. Elon Musk brauchte gar nichts Werbung machen. Jeder hat versucht, die Welt zu beglücken. Aber Elon Musk hat sich nur den Motor angeguckt und er hat begriffen, dass ein Elektromotor nur 5% der Bauteile eines Dieselmotors braucht. Er ist viel billiger. Nur wenn ich jetzt durch diese Nachhaltigkeit die Dieselmotoren 100 Jahre optimiert habe, komme ich da einfach nicht mehr raus. Trotzdem könnte man jetzt alles tun. Er hat nur den Antrieb angeguckt. Der ganze Autostall wird nachher zum primitiven Betonstall verarbeitet. Wir machen gar keine Autos zu Autos. Donald Trump lügt die Leute ehrlicher an. Also wir reden von Recycling, wenn wir aus hochwertvollem Autostall mit Chrom, Nickel, Kobalt, Mangan, Wolfram, Antimon, Wismut, Molybdän und so weiter nachher primitiven Betonstall macht, wo alles weg ist. Ja? Oder die Telekom sagt, gebt eure Handy zurück, es wird recycelt. Ich meine, Donald Trump lügt ehrlicher. Es werden von 41 seltenen Elementen, werden gerade 9 zurückgewonnen. Und die zurückgewonnen sind nur teuer. Das sind nicht selten eigentlich. Das sind halt teuer. Gold ist teuer, aber ist nicht selten eigentlich. Ja.
Also jetzt ist aber meine, also jetzt muss ich das mal fragen. Also was macht dich denn zuversichtlich, wenn du an die Zukunft denkst?
Naja.
Weil für mich klingt das gerade nach extrem viel, wir müssen sehr viel neu denken. Müssen wir auch. Aber was ist denn motivierend? Was gibt dir Zuversicht?
Naja, ich gebe zu, zum einen ist es schon mein Töchterlein Nora, die hat einfach einen Verein gegründet, Cradle to Cradle, hat gesagt, das möchte ich in Bildung umsetzen dabei. Und da sind in Berlin 60 Leute beschäftigt, die und regional über 1000 Leute, die das einfach ins Umsetzen. Manchmal ist es noch ein bisschen Knödel zu Knödel, das macht auch nichts davon. Die machen auch einen Kongress am 17., 18. September in Berlin davon. Und wenn ich meine Tochter sehe, die hat 4 Kinder, alle so rothaarige, von 7 bis 1 sozusagen alles dabei. Und dann sage ich, also wenn die Kinder hat dazu, da möchte ich sie doch wirklich unterstützen dabei. Das ist so das eine. Ja. Und das andere ist natürlich, ich bin erstaunt, wie schnell sich die Dinge umsetzen. Also ich hätte es nie erwartet. Mein Sohn hat gesagt, du wirst es nie erleben davon, dass sich das umsetzt, weil es ist das Gegenteil von dem, was die Leute machen. Die Religion sagt, du bist böse. Und ich meine, bei dir stimmt sie ausschließlich dazu. Und ja, Gott sagt, du bist Sünder und nur ich kann dich erlösen, nur göttliche Gnade. Das ist im Islam dasselbe. Darum können wir nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Und das Höchste an weniger schlecht ist sozusagen neutral zu sein. Mhm. Ich sage, warum sollen wir dümmer als Bäume sein? Bäume sind gut fürs Klima. Wie will ich denn dümmer als ein Baum sein? Ich kann für das Klima nützlich sein. Ich kann erreichen, dass wir im Jahr 2100 wieder die Gehalte an Treibhausgasen haben, die es 1900 gegeben hat. In 10 Jahren werde ich nur noch Plastik machen, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen wird. Dann haben meine Studenten eine positive Aufgabe und nicht die Plastikverpackung mit künstlicher Intelligenz nochmal 3% leichter zu machen. Also ich gebe zu, es überrascht mich, wie schnell sich das umsetzt. Wenn man nur ein einziges Mal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Also es gibt ganz viele Gründe, die sagen, na komm, lass uns das doch mal probieren. Und es setzt sich viel schneller durch, als ich es erwartet hatte.
Ja. Du bist jetzt natürlich wirklich in dem Bereich, bist du natürlich Koryphäe, wenn man das so sagen darf. Ja. Und andere sind ja erst noch so auf dem Weg. Du hast wirklich einen starken Mut zur Persönlichkeit, deswegen reden wir auch drüber. Aber was rätst du denn anderen Menschen, die ihrem Mut zur Persönlichkeit auch auf die Spur kommen wollen? Du hast vorhin schon mal so ein bisschen anblitzen lassen, mach das, was dir wirklich Freude macht. Also, dass das zum Beispiel auch eine Quelle ist. Ja. Was wäre denn noch so dein Tipp? Wie kommt man seinem Mut zur Persönlichkeit auf die Spur?
Ja, also, wenn ich die Leute erlebe, die von ihrer Work-Life-Balance redet, dann bin ich immer ganz traurig, weil Konfuzius hat schon gesagt, such dir eine Tätigkeit, die du wirklich gerne machst, dann musst du dein Leben lang nicht arbeiten. Also, mach etwas, das dir wirklich wichtig ist und dann kannst du die Dinge auch ändern. Und man sollte entschieden das Vorgehen auch nicht immer Terroristen überlassen. Also wenn 5 Leute sich zusammentun, können sie im Prinzip alles beeinflussen. Alles. Das kann man bei Fluglotsen sehen, das kann man bei Piloten im Flugzeug sehen, bei ganz vielen Leuten, dass nur ganz wenige dafür nötig sind, um etwas wirklich zu beeinflussen und aber nie etwas Illegales zu machen. Also zum Beispiel diese Klimakleber, davon ich war bei denen in Köln auch gewesen und habe gesagt, Mensch, lasst es doch. Zu Greenpeace-Zeiten habe ich mich nie irgendwie festgeklebt, um mich dann von jemand anderem abhängig zu machen. Ja, ich konnte immer selber entscheiden, ist es gut, auf dem Sonnstein zu bleiben oder runterzukommen, etc. gesehen, ist es gut, in der Nordsee zu schwimmen, um Schiffe aufzuhalten. Also ich konnte über mich bestimmen dabei. Und in Hamburg gibt es eine Elbphilharmonie. Und wenn nur 3 Leute hingehen würden und mal Stinktofu essen würden, den man im Flugzeug ja nicht mitnehmen darf, weil er so massiv stinkt sozusagen. Und wenn die dann pupsen würden in der Elbphilharmonie und sagen würden, uns stinkt eure Emissionen, jetzt sollen unsere Emissionen euch auch mal stinken, dann müsste die Stadt Hamburg jeden Tag im Prinzip Angst haben, dass wieder jemand da rumstinkt. Ja? Und die müssen immer den Saal räumen. Nein, das ist doch keine Stinkbombe. Ich bin es ja selber. Ich bin ja selber die Stinkbombe.
Ja, aber
mit Personenkontrolle kann ich das gar nicht machen. Davon. Ich habe den 30 solche Vorschläge gemacht, sich da festzukleben und nachher von einem Polizisten weggerissen zu werden, der gerade vielleicht Liebeskummer hat oder Alkohol oder sonstige Schwierigkeiten und schlecht geschlafen hat. Und dann bleibt in Scharia-Manier die Hälfte meiner Hand auf dem Asphalt hängen dabei. Ich werde nie spüren, wie meine Freundin sich jemals anfühlt, weil ich meine Handfläche praktisch verloren habe. Das ist doch traurig. Ja? Also das ist fantasielos. Und ich mache das ja jeden Samstag auch, dass ich Leute einlade, wenn sie sich gegen was wehren wollen. Weil aus Greenpeace-Zeiten kann ich alle Aktionsformen, wie man die Aufmerksamkeit von Leuten hinkriegen kann und wie man erreichen kann, dass man eben die Dinge ändern kann.
Aber was machst du denn da samstags?
Naja, da sitze ich dann 2 Stunden mit denen da und sage, Freunde, wenn ihr wirklich was ändern wollt, nichts Kriminelles, nichts Illegales. Zum Beispiel die Firma Müllermilch dazu hat geplant gehabt, in Sachsen eine Verbrennungsanlage zu machen für Schlemme aus der Altpapieraufbereitung. Wenn man das macht, dann kriegt man nie ein echtes Papierrecycling hin. Und die wollten nur ein Schilderchen drin haben und die ganze Gegend hätten sie damit verseucht, vor allem auch mit Quecksilber davon. Und dann habe ich gesagt, Freunde, wenn ihr nur 10 Leute habt, die wirklich was ändern wollen davon und noch 30 Leute, die auf die Kinder aufpassen, Infrastruktur sichern, dann könnt ihr das stoppen, natürlich. Ja. Das sollte als Kraftwerk genehmigt werden, wo sozusagen ein Genehmigungsanspruch darauf besteht. Jetzt kann ich noch nicht mal verhindern, wenn ich sage, wenn die behaupten, die halten die Grenzwerte ein. Und das ist ganz leicht. Davon die Firma Müller, davon, das sind ja auch eine dieser Unterstützer von rechtsradikalen Aktivitäten, leider davon, die Firma Müller, kaufe ich einfach für 3.000 Euro Müller-Produkte. Ja. Und dann sagen die, was, wie kannst du Müller-Produkte kaufen, wo das ja so, gerade diese Firma uns vergiften will dort in der Gegend. Dann sage ich, ja, ist doch klar, kauft das ein und macht einen kleinen Aufkleber drauf, so, trinkt es heute, morgen ist die Gegend vergiftet oder was ist schlimmer als Müll? Müller natürlich, klar. Und im Kühlregal, da kann niemand mit umgehen. Ja? Also kauft es und stellt es wieder zurück. Ja? Und dann, wenn da zu viel drin ist, mit gestohlen, kann jeder umgehen. Hier am Hamburger Bahnhof rechnen die einfach mit 5% Diebstahl und damit können die dann kalkulieren, die anderen zahlen das mit. Das ist ein bisschen Sozialarbeit fast, weil die Hälfte der Leute, die dort stehlen, sind wirklich arme Schweine dabei. Ja? Aber die anderen sind nur, dass sie sich irgendwie was an den Nagel reißen wollen. Aber damit kann der Handel umgehen. Aber mit zu viel kann niemand umgehen im Kühlregal. Ja? Und dann in den 14 Tagen war das gestoppt, weil die Leute sagten, wenn ihr das nicht stoppt dazu, dann verkaufen wir keine Müllerprodukte bei euch.
Ja.
Also da ist nichts Illegales dabei. Ich habe etwas ja regulär bezahlt und ich stelle es einfach wieder zurück ins Regal dabei. Ja. Also viele, das mache ich gerne auch, ich lade auch gerne ein, wenn Leute sich wirklich behaupten wollen, weil meistens beißt man sich in so einem Konflikt fest und ich sage, guck das mal von der anderen Seite aus, dann musst du unbedingt recht haben. Eine ganz wichtige Sache ist, wenn man etwas Besseres macht, ist man als solches noch kein besserer Mensch. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Meine Studenten meinen immer, weil sie gerade Vegetarier sind, dass jetzt bessere Menschen seien. Ja? Aber Adolf Hitler war auch Vegetarier, ja? und das war auch kein besserer Mensch, nun wirklich nicht. Ja? Also das macht einen nicht zum besseren Menschen, wenn man was Besseres macht. Und dann kann man auch mit anderen umgehen. Dann muss man nicht den Freund-Feind denken, sondern sagt, hey, ich habe eine bessere Idee, eine andere. Man kann sozusagen mit Inspiration arbeiten und nicht mit Anklage und mit Beschimpfen von Leuten oder sowas. Ja. Das war zu Greenpeace-Zeiten auch meine größte Stärke, dass ich nicht meinte, ich bin jetzt der Gute und die anderen sind die Bösen dabei. Denn dann kann man auch Gespräche führen.
Ja. Ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, dass auch Mut zur Persönlichkeit für dich ist, sich selbst auch nicht zu wichtig zu nehmen. Aber in Klammern seinen Wert schon auch zu kennen. Ne? Also das ist dann schon auch irgendwo wichtig, ne? Weil ansonsten bist du ja auch in einem Abwärtsstrudel. Und das brauchen wir schon auch, ne? Uns zu verändern.
Ja, aber es ist trotzdem wichtiger zu wissen, was man nicht weiß. Ja? Also, weil dann ist man anschlussfähig an andere. Und es gibt
was weißt du denn über dich, was du noch nicht weißt?
Ja, also also ich weiß ganz vieles nicht, was ich wirklich wissen wollte davon. Also dafür wird die Sendung viel zu lange dauern dazu.
Ja, das kann ich mir schon denken. Ja. Okay, ja, spannend. Aber was ich zum Beispiel sehr, sehr positiv finde, und ich mag ja auch immer die Dinge, also mein Vater hat früher schon immer gesagt, du kannst die Dinge immer aus wie eine Medaille sehen. Es gibt immer 2 Seiten und du suchst dir aus, welche Seite du siehst. Und ich habe mir immer die positivere Seite rausgesucht, kann natürlich auch Schutzmechanismus gewesen sein oder so, auch wenn du als Kind oder Jugendlich oder Erwachsene irgendwelche Krisen erlebst. Aber ich habe mir immer die positive Seite raus. Und ich finde auch so wichtig, wenn wir was verändern wollen, müssen wir die positive Seite auch betrachten und positiv sein. Und du hast zum Beispiel eine Formulierung, dass der Mensch kein Schädling ist, sondern ein Nützling. Das finde ich persönlich so warm, herzig auch, wo ich auch sage, ja, da habe ich dann Lust, Nützling zu sein. Ne, weil wenn du so ein anderer bist, so ein Böser, so ein Bösling, dann machst du alles kaputt.
Ja, der Hintergrund ist dabei zu sagen, ich möchte einen Fußabdruck haben, der ein Feuchtgebiet wird. Ich möchte Spuren hinterlassen, wo die anderen Lebewesen sich freuen und nicht mir die Zehen abhacken, damit ich einen möglichst kleinen Fußabdruck habe. Oder natürlich können die Männer in High Heels laufen, wird es ja auch nett aussehen dazu, dann hätten sie einen geringeren Fußabdruck. Aber das ist alles ein Schuldmanagement, was versucht. Ich schaue mir Kinder an und sage, wann fängt das Böse an? Und dann stelle ich fest, Menschen werden dann böse, wenn sie Angst haben, wenn sie unsicher sind, wenn sie nicht dazugehören. Sonst die Ärmsten, der Armen teilen immer mit anderen auch, wenn sie dazugehören, wenn sie gemocht sind. Ja? Also ist es wichtig, eine Kultur zu schaffen, die anderen Menschen feiert auch, die Menschen anschaut und sagt, toll, dass du da bist und nicht kannst du weniger schlecht sein. Und von dem Hintergrund davon ist natürlich die Grundfrage, ist es, gibt es das Böse als solches? Also das hilft einem auch in Auseinandersetzungen sehr, für die eigene Persönlichkeit, wenn man begreift, dass das Böse als solches nicht geben kann. Mhm. Also das fängt schon bei Aristoteles an, bis in zu Thomas von Aquin oder Augustinus vorher schon oder Hannah Arendt, die sagen, wenn es das Böse gäbe, dann gibt es ja auch keinen Gott, weil dann hätte das Böse seine eigene Qualität. Ja? Das wäre etwas, dann wäre Gott ja nicht allmächtig, dann kann auch jeder Baum und jeder Strauch einen eigenen Gott haben, sozusagen. Ja. Und das heißt, das Böse ist nur die Abwesenheit von Qualität, also die Abwesenheit von Gut. Also so, wie es keine Dunkelheit gibt, sondern nur die Abwesenheit von Licht oder keine Kälte gibt, sondern nur die Abwesenheit von Wärme. Das heißt, ich kann jeden Menschen anschauen und sage, wofür kann er wirklich was? Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen, aber ich kann vor allem den sehen auch dazu, wofür er nichts kann. Und dann kann ich sagen, okay, lass uns doch mal dran arbeiten, davon nicht weniger schlecht zu sein, sondern mehr gut zu sein. Und das gelingt dann auch wunderbar und macht Menschen auch stark. Und es gibt inzwischen ganz viele. Also ich habe zum Beispiel zu einer Gruppe von Designern gesagt, Freunde, ihr seid gar keine Designer, ihr seid nur Behübscher dazu. Ihr macht ein Schnörkelchen, ein giftiges PVC noch dran dabei. Wir brauchen keine Designer, wir brauchen A-Signer. Es gibt A-Signer, B-Signer, C-Signer und D-Signer. Also wir brauchen Leute, die mit dem, was sie machen, ein Zeichen setzen. Kommt gleich jemand aus dem Publikum und sagt, kann ich mir den Begriff schützen lassen? Ich mache ab morgen, meine Berufsbezeichnung wird A-Signer, ja, weil ich ein Zeichen setzen mit dem, was ich will. Und so möchte ich Menschen inspirieren und nicht Recht haben dabei.
Ja. Ach, Mann, das könnte ein schönes Schlusswort sein. Aber wir machen noch eine kleine Blitzrunde. Bist du bereit?
Ja, klar.
Berge oder Meer?
Berge.
Stadt oder Land?
Land.
Laut oder leise?
Laut.
Halb voll oder halb leer?
Immer voll. Die andere Hälfte ist immer gefüllt mit Luft. Also es ist immer, ist nie. Das hat Clinton über mich mal gesagt dazu. Er hat gesagt, Michael ist einer von denen, wo das Glas immer voll ist und nicht nur halb voll. Ja? Eben der Rest ist immer mit Luft gefüllt dazu auch, ja.
Wo du gerade von Clinton erzählst, du hast ja sehr viele Preise erhalten. Ja. Ne, das habe ich jetzt gar nicht so groß gesagt. Ich weiß auch, das brauchst du nicht. Aber du hast es bis auf den Nobelpreis. Und der kommt ja vielleicht auch nochmal. Du bist halt einfach noch zu frisch.
Ja, den Nobelpreis will ich nicht kriegen, weil den will ja Donald Trump auch haben. Dann ist er nichts mehr wert.
Ah, so, okay. Aber
doch, den will ich schon auch haben irgendwann, klar.
Aber Michael, bist du denn auf eine Auszeichnung besonders stolz?
Naja, also das Time Magazin hat mich mal zum Helden des Planeten erklärt. Das fand ich schon beeindruckend, weil normalerweise in den USA muss man Amerikaner sein, wenn man berühmt sein will, außer man ist so ein bisschen schräg wie Arnold Schwarzenegger. Ja, also wir haben tolle Schauspieler bei uns, aber die schaffen es nie, sozusagen die gleiche Berühmtheit zu haben wie diese Hollywood-Leute. Davon in Europa muss man auch immer noch Amerikaner sein, um berühmt zu sein. Und wenn ein Time Magazin sozusagen mal ein Ausländer zum Helden des Planeten erklärt, dann ist das schon toll. Doch, hat mich schon gefreut. Ja.
Schön, dann habe ich noch eine kleine Subline, habe ich schon jetzt dadurch gefunden. Sehr schön. So, wir machen kurz weiter. Wertschätzung oder Wirkung?
Wirkung natürlich.
Widerspruch oder Zustimmung?
Widerspruch und Zustimmung.
Okay, ich hätte jetzt genannt so Widerspruch, aber so gut kenne ich dich noch nicht, deswegen in verschiedenen Situationen gibt es wahrscheinlich sowohl als auch. Weniger schlecht oder wirklich gut?
Ja, wirklich gut natürlich, weniger schlecht ist nun wirklich traurig.
Ich wollte es nur nochmal, weißt du, zur Vertiefung, dass man das auch wirklich mitnimmt.
Du sagst, die Leute, die dir zuhören, die müssen das mindestens 5-mal gehört haben, damit sie es verstanden
haben. Jetzt haben sie es 5-mal gehört, okay. Genau, und ich auch. Reparieren oder Redesign?
Intaktheit. Weder noch. Also ich meine, warum? Also das war eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich war bei Rolls-Royce und habe gesagt, Freunde, niemand braucht eure Triebwerke, ja, und auch kein Recht auf Reparatur. Das war vor 41 Jahren sozusagen. Ja. Da warst du noch lange nicht auf der Welt, noch nicht mal geplant sozusagen. Ja. Also 20 Jahre später sozusagen warst du erst auf die Welt gekommen. Aber vor 41 Jahren habe ich gesagt, liebe Leute, die Leute brauchen nicht, sie brauchen keinen Roboter, sie brauchen Schweißpunkte, sie brauchen keine Bohrmaschine, sie brauchen Bohrlöcher und sie brauchen keine Triebwerke, sondern brauchen Triebwerksleistung. Die Rolls-Royce-Leute haben das sofort umgesetzt, haben es gemacht dazu. Ja, also wenn man es einmal verstanden hat, dann und darum geht es eben nicht um Reparatur. Soll ich jetzt über den Wolken ein Triebwerk reparieren, damit es repariert werden kann? Ich brauche ein Recht auf Intaktheit, nicht auf Reparatur.
Ja, ja, richtig. Hast du einen Lieblingsort, den du mit uns teilst? Du hast ja bestimmt mehrere. Vielleicht kannst du einmal lüften.
Naja, es gibt schon ein Dorf in Süddeutschland, Diebach heißt das. Davon, da war ich die ersten 7 Jahre meiner Kindheit und da das ist war schon totales Glück eigentlich dabei.
Das ist doch verrückt, oder? Wenn man so, ich bin ja auch mit 6,5 nach Deutschland umgezogen worden, ne? Ja. Und also die Zeit bis dahin in dem Wald in Holland, in Niederlanden habe ich immer noch so schön in Erinnerung, wirklich. Ja. Also das ist auch, ich denke manchmal, war das alles wahr oder ist das so ein Märchen für mich, ne? Aber das, ich denke dann auch immer so, ein Lieblingsort für mich ist wirklich auch Ehrbeek, wo ich groß geworden bin bis 6,5. Das ist ja verrückt, ne? Dass die Kindheit da so prägt. Ja,
in Holland sagt man noch, das Wort noch schöner. Was es darum geht, ist schon mal als Kind sowas wie Gebrochenheit, ja, Gebrochenheit. Mhm. Wobei man auch in Holland sehen kann, in den Niederlanden, dass es gerade die Grenzregionen sind, die Cradle to Cradle viel schneller machen. Also Venlo, Limburg davon, das gehört nicht richtig zu Holland, nicht richtig zu Belgien davon, die machen ständig Witze darüber, aber dadurch sind die, ich habe meine erste Ehrendoktorwürde in Hasselt gekriegt, in Belgien, Limburg, ja, davon auch Südtirol ist so eine Grenzregion, Vorarlberg, die wollten immer zur Schweiz gehören, waren aber zu katholisch. Mhm. Ostwestfalen-Lippe, Bielefeld dazu, hat jede Menge Cradle-to-Cradle in Umsetzung. Es gibt Modellkreise dazu, wie das Wendland, weil da früher mal eine Atommüllkippe geplant war. Die Leute in den Übergängen verstehen viel schneller, womit es mit Cradle-to-Cradle geht, weil sie wissen, dass die Dinge sich ändern können und dass man sie von verschiedenen Seiten aus betrachten kann davon. Und das, was du gesagt hast mit der Medaille, wobei ich das ein bisschen zu optimistisch sehe von, also es gibt manche Dinge, die keine zwei Seiten haben dazu. Bei Donald Trump fällt mir wirklich nichts Positives
ein. Nee, da fällt mir auch zu anderen nichts mehr ein, genau. Ich meine, er reiht sich ein in die Namen derjenigen, genau, ja, richtig. Aber das wäre wiederum ein weiteres Thema, absolut. Hast du denn ein Lieblingsessen, also wo du so richtig glücklich wirst?
Ja, also meine Frau hat mal den größten Fehler gemacht, das heißt Monika Krieffahn und die war bei Greenpeace so die bestimmende Figur eigentlich davon und da, die habe ich dann geheiratet und das hat mir viele Scherereien erstmal gebracht. Davon, die hat mal gesagt, als sie gefragt wurde im Fragebogen bei der Süddeutschen Zeitung, was sie gerne isst, und sie hat alles, was mein Mann kocht, die hätte sagen müssen, alles, solange es mein Mann nicht kocht. Also ich kann, das hätte sie viel beliebter gemacht dazu. Weil viele Leute, die nicht mal ein Spiegelei können, sozusagen, ich kann gut kochen. Also darum ist eigentlich alles, was ich dann koche, durchaus Lieblingsessen. Das macht mich auch beliebt.
Was ist denn dein Signature? Hast du ein Signature?
Nein, natürlich nicht. Genau das.
Ist alles Signature.
Ich frage alles, das, was die Leute essen wollen, koche ich für sie.
Wahnsinn.
Das kann auch chinesisch oder sonst wie sein dazu. Ich bin in der Welt viel rumgekommen davon. Also, wobei ich möglichst die Dinge so koche, dass man den Geschmack des Lebensmittels noch hat und sieht. Ja. Und nicht, ich war mal mit dem Cem Özdemir beim Essen gewesen davon, das war ein vegan, sonst wie davon, als den baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Und ich wusste jetzt nicht, ob der Teller wirklich richtig gespült war oder ob das der Hauptgang ist. Also das meine ich nicht dazu. Also ich meine wirklich, das ist, was man wirklich essen will, also den Geschmack, den zu unterstützen und nicht mit Glutamat den zu verstärken.
Ja, genau.
Tatsächlich, also keine Chemie dabei in dem Sinne.
So wie die Oma es auch gemacht hätte, ne?
Ja, genau.
Wobei meine Oma hat sehr viel Maggi benutzt, also das lassen wir jetzt mal kurz außen vor.
Ja.
Und also, so, genau und so, aber gut, ja, egal. Ja, ja, ne? Ja. Egal. Auf welchen Drink lässt du dich gerne einladen?
Nee, ja, ein Mojito mag ich schon gerne, ja. Ja,
okay, Fall, ja. So, also Michael, versprochen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibt es ein Mojito. Und du kochst mir was.
Auf jeden Fall.
Und wir haben jetzt noch eine letzte Frage, beziehungsweise zwei. Eine ganz kurze und eine nochmal, die hat...
Also das Geheimnis von deinem Podcast ist ja einfach dein wahnsinniges Lachen. Also das ist das Tollste überhaupt. Ich kenne ja eigentlich irgendwie in Gedanken niemand, keine Person, die so toll lachen kann wie du. Also wirklich.
Ja, und ich lache gerne, ja, wirklich.
Ja, ja,
und,
ja, aber
du hast mich auch auf der Bühne erlebt. Ich lache wirklich gerne.
Ja, also, ja, und das ist auch wichtig. Das Lachen hat ja auch den Vorteil, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, dass man auch Dinge ironisch betrachten kann.
Ja, ja, absolut.
Aber dass man nie zynisch ist, ja. Und das ist das Wichtigste. Das zeichnet dich ja auch aus, dass du wirklich die Dinge wissen willst. Du hast natürlich noch eine sehr angenehme Stimme davon, was es auch leichter macht, natürlich noch. Also von daher gesehen wünsche ich mir schon, dass du weiter so erfolgreich bist und die Menschen mitnimmst, weil es braucht Leute wie dich, die Dinge vermitteln und die Geduld haben und Leute sagen, hey, komm, wir packen das miteinander, ja?
Ja, das ist wichtig. Du auf deine Weise und ich auf meine Weise.
Ja, ne? Toll.
So ist es. Toll. Ja, absolut. Was, wenn du Menschen nur einen Satz mitgeben würdest, jetzt am Ende noch, was wäre das? Du darfst dir das jetzt aussuchen.
Das ist traurig was, ja. Das Leben ist tatsächlich einfach so wahnsinnig schön, wenn du dich was traust. Und,
ja.
Und wenn du Fehler machst, dann kannst du die ändern. Davon, auf jeden Fall. Ja.
Die allerletzte Frage ist die Frage, die ich auch seit Folge 1 stelle. Und die heißt, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Michael, deine Einschätzung.
Es braucht Mut zur Persönlichkeit, weil es gibt viel zu viel Mutlosigkeit und viel zu viel Traurigkeit. Und es gibt vor allem auch viele Versuche, Menschen einzuschüchtern. Und dagegen sollten wir uns wehren. Also macht was, ändert was. Und wir müssen es jetzt wirklich machen, weil in relativ kurzer Zeit werden wir für die Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgeben müssen, dass wir gar nichts Neues mehr machen können. Wir werden dann ein schönes Museum für Indien und China abgeben, ist auch eine Aufgabe. Aber das, was ich mache, braucht eine freie Gesellschaft, braucht 50 Jahre Blame und Shame davon, dass man einfach sich streitet über das, was richtig ist. Und das verlieren wir dann. Wir fangen dann wieder neu an und wir haben nicht nochmal 50 Jahre. In China komme ich hin davon und die Leute machen das. Aber die Blaupause muss von hier kommen. Darum mischt euch ein. Wir brauchen die Industrieproduktion hier. Wir brauchen Trigema, was Textilien herstellt, damit wir wissen, wie wir in Bangladesch dann ohne Kläranlage Textilien herstellen können. Wir können das Abwasser dann dort direkt zur Bewässerung verwenden. Aber nur, wenn es Trigema nicht gibt, ja, für die Textilien, wenn es nicht Volkswagen gibt für die Autos, wenn es nicht für die ganzen wichtigen Dinge eine Industrie hier gibt dazu, dann werden wir die Zeit verlieren, wir werden die Dinge praktisch nochmal neu machen müssen und darum, also habt Mut, mischt euch ein und dann ändern wir die Dinge miteinander.
Ja, habt Mut und vor allem seid ein Nützling, wir sind es alle.
Genau.
Kleine Nützlinge im Staate, auf dem Raumschiff Erde. Sehr schön. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Impulse. Schön, dass ich auch mal deine polarisierende Seite wieder kennenlernen durfte. Herrlich, ja, wunderbar.
Und Entschuldigung, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich nehme die Leute alle mit. Ich kann ja nichts dafür, dass sie alle noch irgendwie versuchen, ein bisschen weniger Schwein zu sein. Und also insoweit bin ich nicht polarisierend. Ich bin sehr integrierend dazu. Ich sage, macht mit, ja. Also nur es macht nichts, dass du 50 Jahre Mist gebaut hast. Jetzt ändere das doch bitte.
Ja, ja, okay. Ganz genau. Jetzt ist doch mal langsam die Zeit. Schaffen wir.
Absolut, nochmal.
Michael, ich hoffe, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen oder bist du soweit happy?
Nein, also es liegt mir auf dem Herzen, dir einfach Danke zu sagen für das, was du machst. Also ganz unbedingt, du bist ein Geschenk für die Menschheit. Auf jeden Fall, Shirin.
Dankeschön. Alles Danke Liebe. Euch fürs Zuhören und vor allem, ihr wisst ja, diesen Podcast gibt es ja nicht nur als MP3 in eurem Podcast-App, sondern auch auf YouTube. Das heißt, ihr könnt uns auch zugucken unter Corporate Kitchen oder einfach Michael und Mut zur Persönlichkeit googeln, dann findet ihr alles. Und es gibt unter mutzurpersönlichkeit.de gibt es auch nochmal einen Auszug aus Starkzitaten von Michael. Ich werde nur einen Auszug nehmen, ansonsten müsste ich ja im Endeffekt das Transkript dieser Folge hochladen. Aber es wird einen Auszug geben und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen Inspiration holen für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit. Also, ihr habt es gehört, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao! Ja. hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.